herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Andrea Schudock, ich bin Redakteurin im Medizinressort. Bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit, PAVK, will man das Gefäßsystem so lange wie möglich in Ruhe lassen. Das heißt, eine interventionelle Therapie wird in den ersten Stadien der Erkrankung nicht First Line empfohlen. Stattdessen steht die konservative Therapie im Fokus und zu dieser gehört auch Bewegung. Aber wie sieht die richtige Bewegung bei PAVK aus und lässt sich das in Zeiten großer Versorgungslücken überhaupt umsetzen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Gesine Dörr, Chefärztin der Kardiologie und Angiologie am Alexianer St. Josephs Krankenhaus Potsdam. Hallo!
Ja, hallo, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Eine ganz einfache Frage an Sie zuerst. Warum ist Bewegung bei PAVK so essentiell?
Fangen wir damit an, nochmal ganz kurz zu erklären, was die PAVK ist. Durchblutungsstörungen der Beine, ich denke, das ist allen soweit klar. Und das kann entweder durch Engstellen oder Verschlüsse passieren. Und dadurch wird die Muskulatur, die diesen Engstellen oder Verschlüssen nachgeschaltet ist, nicht mehr hinreichend bei Belastung mit sauerstoffreichem Blut versorgt. Was passiert jetzt bei Bewegung? Wenn die Patienten laufen, haben sie Schmerzen. Und diese Schmerzen entstehen letztendlich dadurch, dass durch das verminderte Sauerstoffangebot diese Schmerzrezeptoren aktiviert werden. Wenn die Patienten aber laufen, können neue Kollateralen sich bilden aufgrund dieses sauren Milieus. Und diese Kollateralen können dann quasi die Funktion des eigentlich verschlossenen Gefäßes sehr gut übernehmen. Das ist quasi der Effekt vom Gehtraining. Das heißt, die Patienten werden aufgefordert, bis zu dem Moment zu laufen, wo der Schmerz für sie wirklich erträglich ist und nicht negativ behaftet. Und in dieser Zeit kann man dem Patienten gut vermitteln, und das ist auch das, was pathophysiologisch passiert, dass Kollateralkreisläufe sich bilden. Und je intensiver man trainiert, je öfter man trainiert, je gezielter man trainiert, umso besser ist die Kollateralisierung und damit die Übernahme der Funktion.
Und was hat jetzt die Kollateralisierung für einen Vorteil gegenüber einer interventionellen Maßnahme, bei denen ja quasi das ursprüngliche Gefäß wieder geöffnet wird?
Es hat den großen Vorteil, dass erstmal die natürlichen Ressourcen des Körpers ausgeschöpft werden und man schauen kann, ob die Lebensqualität des Patienten durch diese konservative Maßnahme erreicht werden kann. Jede Maßnahme, ob Intervention oder Operation, ist zum einen per se mit einem prozeduralen mit prozeduralen Komplikationen behaftet. Und es ist auch damit behaftet, dass sich wieder Rehstenosen und Rehverschlüsse bilden können, die dann wieder erneute Eingriffe nach sich ziehen. Wir haben in den letzten Jahren, und das spiegelt sich auch in der neuen S3-Leitlinie wieder, tatsächlich einen Paradigmenwechsel. Haben wir noch vor vielen Jahren sehr euphorisch die interventionelle Therapie in den Vordergrund gerückt, haben wir in den großen Studien wie ERASE und IRONIC gesehen, dass nach 5 Jahren der scheinbar initiale Vorteil der interventionellen Therapie gegenüber der konservativen Therapie verloren gegangen ist. Das heißt, nach 5 Jahren waren die Patienten, die operiert oder interventionell behandelt wurden bezüglich der Gehstrecke, Lebensqualität etc., absolut vergleichbar mit den Patienten, die von Anfang an konservativ geführt wurden. Somit ist dieser Paradigmenwechsel eingetreten, dass man sagt, die konservative Therapie sollte bei jedem Patienten ausgeschöpft werden, der in der Lage ist, eine konservative Therapie durchzuführen. Dabei muss man natürlich Komorbiditäten etc. und auch Lebensumstände mit betrachten. Und wenn dies aber möglich ist, sollte das allen Patienten angeboten werden. Wir wissen, dass nach 3 Monaten man sehr gut abschätzen kann, was konservativ erreichbar ist, also wie viel Ressourcen der Körper freisetzen kann, um eine vernünftige Gehstrecke lebensqualitätsgerecht abzubilden. Dann kann man nach 3 Monaten weiter evaluieren, ob ein interventionelles Vorgehen oder eher weniger operatives Vorgehen notwendig ist. Man darf nicht ganz vergessen, dass auch die Morphologie des Verschlusses und der Stenose eine große Rolle spielt. Deswegen steht bei der Entscheidung zur konservativen Therapie immer das gesamte Gefäßteam, sollte bei der Entscheidung zur Verfügung stehen, bestehend aus interventionellen Gefäßmedizinern oder Radiologen, Gefäßchirurgen und Angiologen. Das ist eine gemeinsame Entscheidung mit dem Patienten.
Genau, Sie haben ja jetzt von diesem Paradigmenwechsel schon angesprochen, aufgrund der Studienlage, die sich verändert hat. Die Studien dazu verlinken wir auch in den Shownotes von diesem Podcast. Da können interessierte Leserinnen und Leser also nochmal nachschauen. Und dieser Paradigmenwechsel ist ja in der S3-Leitlinie zu PAVK auch wiedergegeben. Darin wird ein strukturiertes Gehtraining im Fontaine-Stadium 1 und 2 empfohlen, also auch bei Claudicatio intermittens. Und erstmals gibt es in der aktuellen Leitlinie auch detaillierte Empfehlungen zur Art und Dauer des Gefäßtrainings. Können Sie einmal zusammenfassen, wie sieht das beste strukturierte Gefäßtraining aus? Wie lange macht man das? Was muss man beachten? Und was bringt das?
Das Gefäßtraining bringt ausschließlich im Stadium der Claudicatio intermittens wirklich einen Benefit für den Patienten. Im Stadium 1 kann es den Progress der Erkrankung verlangsamen und das Risikofaktorenmanagement verbessern. Aber im Stadium der Claudicatio intermittens ist es tatsächlich im Moment die entscheidende Therapie. Wie oft sollte man trainieren? Laut Datenlage ist es günstig, wenn man dreimal die Woche für 30 Minuten trainiert. Wir wissen, dass das strukturierte Gehtraining Begriff steht für ein Gehtraining in der Gruppe unter Anleitung eines ausgebildeten Gefäßsporttherapeuten die effektivste Form des Gehtrainings ist. Die Datenlage ist fast erdrückend, die kann man einfach nicht ignorieren. Wir wissen aber auch, dass wir genau mit dieser Struktur gerade in Deutschland ein großes Problem haben, weil wir eben nicht flächendeckend Gefäßsportgruppen zur Verfügung haben. Sie haben mich gefragt, was die Inhalte des Gefäßtrainings sind. Das ist eben nicht nur, wie man sich herkömmlich vielleicht vorstellen mag, das Laufen in der Ebene oder auf dem Laufband, sondern es gehören auch Koordinationsübungen dazu, es gehören Radschoffsche Übungen dazu zur Verbesserung der Mobilität des Sprunggelenkes. Es gehören Gruppenübungen, Konditionsübungen dazu. Wir dürfen nicht vergessen, unsere PAVK-Patienten sind auch häufig konditionell aufgrund der eingeschränkten Gehstrecke kardiopulmonal eingeschränkt. Auch die kardiopulmonale Fitness muss mit trainiert werden, um dann auch die Verbesserung der Gehstrecke durch den Kollateralfluss ausnutzen zu können. Das ist ein sehr umfangreiches Training, was auch mit viel Freude und viel Spaß in der Gruppe durchgeführt werden sollte. Es gibt in Deutschland eine spezielle Gefäßtrainerausbildung, die absolviert werden kann, wo eben diese speziell ausgebildeten Trainer die umfassenden Facetten dieses Trainings auch erlernen.
Sie haben gerade schon gesagt, es ist wirklich ein sehr umfassendes Training. Also den Patienten einfach nur zu sagen, laufen Sie mehr, bringt nicht denselben Effekt. Sie haben aber auch schon angesprochen, dass die Realität häufig schwierig ist, weil strukturiertes Gehtraining nicht so häufig verfügbar ist. Also in Deutschland gibt es aktuell ca. 150 Gefäßsportgruppen. Herzsportgruppen hingegen gibt es deutlich, deutlich mehr. Wäre es denn dann eine Möglichkeit, den PAVK-Patienten einfach zum Herzsport zu schicken?
Leider nein. Diese Frage muss ich ganz klar verneinen, weil das ist genau das, wo wir dann sehen, dass eben unsere Gefäßpatienten mit ihrer Teilhabestörung wirklich auf der Strecke bleiben. Der Herzsport ist auf kardiopulmonale Fitness und Konditionierung ausgerichtet, also Ergometertraining, Lauftraining etc. Die Formen, die dort durchgeführt werden, sind für die Kollateralbildung nicht günstig, sondern überfordern in der Regel unsere Patienten. Natürlich ist es besser als nichts, und wenn ein Herzgruppenleiter auch Gefäßtrainer ist, ist es natürlich sinnvoll, dass diese Patienten angeleitet speziell für die PAVK in die Gruppen organisatorisch integriert werden. Aber das Training, welches sie durchführen, muss tatsächlich auf die PAVK adaptiert sein und nicht auf kardiovaskuläre Erkrankungen. Deswegen sind das auch zwei getrennte Trainerausbildungen, der Herzgruppenleiter und der Gefäßtrainer. Jeder Herzgruppenleiter kann aber eine Zusatzausbildung durchlaufen, um auch Gefäßpatienten mit zu betreuen. Wir haben gerade die Strukturen angesprochen, die Sie sagen, leider sehr ernüchternd sind. Wir haben aber auch in der S3-Leitlinie einer zweiten Möglichkeit einen großen Raum eingeräumt oder eine hohe Evidenz gegeben. Und zwar ist das home-basierte Gehtraining mit Supervision. was ebenfalls entsprechend der Datenlage vergleichbar ist, einem Gehtraining in der Gruppe. Was ist das Besondere beim Heimtraining oder beim eigenständigen Training zu Hause im Vergleich zu dem, wir empfehlen dem Patienten, gehen Sie besser laufen? Das Allerwichtigste ist die Evaluation. Das heißt, die Patienten brauchen ein Ziel. Dieses Ziel muss überprüft werden. Die Trainingsmethoden müssen angepasst werden an das Stadium des Patienten. Und wir brauchen ein Coaching des Patienten, um auch die Motivation letztendlich aufrechtzuerhalten und dieses Gehtraining nicht dem Zufall zu überlassen, sondern mit durchaus externer Begleitung, die nicht vor Ort ist, motivativer Begleitung, Dokumentation von Gehstrecken weiter durchzuführen. Wenn das so gecoacht wird, das kann durch den Arzt sein, das kann durch einen Gefäßtrainer sein, das kann, auch wenn es in der Studie nicht kontrolliert wurde, auch online sein. Aber diese permanente Begleitung ist notwendig, um die gleiche Effektivität auf die Kollateralisierung zu haben wie ein strukturiertes Gehtraining in der Gruppe.
Wenn jetzt Hausärztinnen und Hausärzte sagen, ja, sie möchten ihren Patienten diese Möglichkeit geben, genauso ein strukturiertes, häuslich basiertes Training mit Zielvorgaben und mit Kontrolle durchzuführen, was brauchen die Ärztinnen und Ärzte dann dafür? Sollte man da auch eine weitere Fortbildung machen? Was für Angebote gibt es da? Was können Sie Hausärztinnen und Hausärzten an die Hand geben?
Ich möchte da jetzt nicht zu pessimistisch sein. Das, was ich Ihnen gerade dargelegt habe, ist die Datenlage. Und leider ist es so, dass es in unseren Alltag häufig nicht integriert wird. Wenn aber ein Hausarzt das wirklich durchführen möchte mit seinen Patienten, ist es wichtig, dass er sich mit den Inhalten des Gefäßtrainings, mit den Zielstellungen, mit der Angiologie an sich, der PAVK, intensiv beschäftigt hat, das vielleicht auch mit dem betreuenden Gefäßmediziner abstimmt, in welchem Stadium der Patient sich befindet und welche Art von Training für den Patienten günstig ist. Es ist nicht gefordert, also es gibt keine Struktur dafür. Also es gibt keine Strukturvoraussetzungen, dies nur durchführen zu dürfen. Es gibt auch keine Gegenfinanzierung. Das muss man im Moment gerechterweise leider sagen. Ansonsten kann natürlich das Curriculum des Gefäßtrainers, welches 16 Stunden umfasst, jeder Arzt durchführen. Aber dieses würde dann nicht dazu befähigen, dass er auch eine eigenständige Gruppe leiten darf. Eine eigenständige Gruppe dürfte er nur leiten, wenn er aktuell im Vorfeld 120 Stunden innere Medizin Ausbildung absolviert hat als Trainer. Wenn Sie aber fragen, was ein motivierter Hausarzt für sich machen kann, um seine Patienten besser zu begleiten, dann würde ich ganz klar antworten, die 16 Stunden Gefäßtrainer wären dafür zumindest eine gute Grundlage.
Sie haben ja selbst beim DGIM-Kongress dieses Jahr einen Vortrag zu PAVK gehalten, mehrere andere Kolleginnen und Kollegen von Ihnen auch. Eine davon hat berichtet, dass an ihrer Klinik qualifizierte Pflegekräfte den Claudicatio-Patienten vermitteln würden, wie ein optimales Gehtraining funktioniert. Also das liegt da gar nicht, diese Anweisungen an den Patienten oder diese Tipps für den Patienten liegen da gar nicht in dem Aufgabengebiet der Ärzte, sondern der Pflegekräfte. Können Sie sich vorstellen, dass es so etwas fürs ambulante Setting auch geben könnte? Also gibt es Kurse für MFA oder Physician Assistants, die sich mit PAVK beschäftigen, dass man das auslagern könnte an diese Berufsgruppen?
Das ist auf jeden Fall etwas, was wir jetzt im Rahmen der Neustrukturierung des Gefäßsportes in Deutschland aufgenommen haben. Es gibt die DGA-Assistentenausbildung, die alle MFAs durchlaufen können. Das ist eine extra Weiterbildung für MFA oder Pflegekräfte, die sich ausschließlich mit PAVK-Diagnostik und auch Therapie, der konservativen Therapie beschäftigt. Diese Ausbildung kann man erwerben an verschiedenen Weiterbildungsstätten. Spezialisierte Kurse nur für Pflegekräfte zu dieser Ausbildung gibt es derzeit in Deutschland noch nicht. Das gibt es im Moment nur für Trainer, weil bisher die Zielstellung war, mehr Gefäßsportgruppen zu gründen. Aber natürlich können ausgebildete DGA-Assistenten oder interessierte Pflegekräfte unter Anleitung eines Gefäßmediziners, der ihnen das medizinische Wissen dazu vermittelt, das Patienten weitergeben. Und das wäre sogar aus meiner Sicht sehr sinnvoll, auch die Patienten dann weiter begleiten.
Es gibt ja mittlerweile auf jedem Handy, auf jeder Smartwatch auch Schrittzähler. Es gibt bestimmt auch zahlreiche Programme, mit denen man sich Ziele setzen kann oder ähnliches. Gibt es auch telemedizinische Ansätze, wo Sie sagen, das sollte man seinen Patienten und Patientinnen auf jeden Fall mit an die Hand geben. Das bringt wirklich was, gerade halt, wenn Hausarzt oder Hausärztin nicht die Möglichkeiten und die Zeit hat für eine intensive Betreuung?
Das ist auf jeden Fall sicher sinnvoll. Es gibt noch keine DiGA für PAVK. Das ist aber in Arbeit, dass man wirklich auch eine App verordnen kann, die dann auch die verschiedenen medizinischen Aspekte zur Trainingsführung in sich vereint. Sicher ist es aber für jeden Patienten gut, mit Zielvorgaben zu arbeiten. Und ob er diese Zielvorgaben, sage ich mal, haptisch aufzeichnet oder per App und das dann auch dem interessierten Hausarzt oder wem auch immer dokumentiert und vorzeigt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Was in dem ganzen Konzept aber auch ein sehr sinnvoller Ansatz ist, dass wir unsere Patienten von Anfang an mit ins Boot holen, um mit ihrer chronischen Erkrankung lernen, gut umzugehen. Und zwar haben wir da ja in Deutschland die Möglichkeit, Patienten eine Rehabilitation zu verordnen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz sinnvoller Ansatz, dass man Patienten bereits im Stadium der Claudicatio intermittens, bevor Operationen oder Interventionen notwendig wurden, im Rahmen einer gefäßmedizinisch spezialisierten Rehabilitation sowohl das Gehtraining beibringt, die Effekte des Gehtrainings, die Vielfalt des Gehtrainings und damit auch die Motivation, aber dies auch zeitgleich nutzt, um die Patienten aufzuklären über ihre Erkrankung, sie zu aktivieren, ihren Lebensstil zu ändern, die Sekundärprävention, die medikamentöse Sekundärprävention regelmäßig einzunehmen und sich auch psychologisch begleiten zu lassen, was das ganze Thema Nikotinentwöhnung etc. anbelangt. Wir haben in Deutschland Zentren, die eine gefäßmedizinisch spezialisierte Rehabilitation anbieten. Das sind aktuell 13 Kliniken. Die Zertifizierung geht über die Deutsche Gesellschaft für Angiologie, Gefäßchirurgie und Rehabilitation und Prävention. Und das ist ein sehr guter Ansatz, um die Patienten von Anfang an ins Boot zu holen. Die Datenlage ist im Moment noch nicht so, dass es in der Leitlinie einen Evidenzgrad gibt, sondern einen Konsens. Aber wir arbeiten gerade daran, auch eine Studie aufzulegen, die möglicherweise uns diesbezüglich Ergebnisse langfristig auch liefert. Aber schon jetzt besteht die Möglichkeit, Patienten in die Rehabilitation zu überweisen. Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Deutschen Gesellschaft für Angiologie.
Vielen Dank für diesen Überblick. Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen, und zwar die Patientenedukation. Wie bei ganz vielen anderen Erkrankungen auch ist es häufig wichtig, dass der Patient versteht, was ist überhaupt los und warum hilft das und das gegen seine Erkrankung, weil die Therapieadhärenz ist auch bei Personen mit PAVK oft gering. Einerseits was medikamentöse Dinge angeht, aber andererseits auch was Bewegung in Gehtraining angeht. Was sind denn Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, warum Patientinnen und Patienten das Gehtraining nicht auf lange Sicht durchhalten?
Das steht ganz klar im Vordergrund, dass wir die Einzigen sind, die von unseren Patienten verlangen, dass sie in einen Schmerz hineinlaufen, ganz gezielt. Schmerz ist etwas, was der Mensch natürlicherweise vermeidet. Das Zweite ist, dass die Patienten häufig in Bezug auf ihre kardiopulmonale Fitness bereits hochgradig eingeschränkt sind und somit auch Sport oder Bewegung sehr anstrengend empfunden wird. Und wenn das nicht unter therapeutischer Anleitung spielerisch beigebracht wird und die Patienten geführt werden, ist das etwas, was eher ein Negativempfinden hervorruft. Die Erreichbarkeit von Gefäßsportgruppen spielt eine große Rolle. Das darf man nicht unterschätzen. Und auch häufig haben wir halt die PAVK in sozialen Schichten, die eben sich nicht den Luxus einer langen Anreise oder etc. leisten können. Also wo so ganz rein organisatorische Hintergründe tatsächlich eine Rolle spielen. Man darf das nicht unterschätzen. Wir haben auch viele Patienten, die aufgrund ihrer Erkrankung bereits berentet wurden, also die aus dem normalen sozialen Teilhabe gar nicht mehr, keine normale soziale Teilhabe mehr haben, die auch vereinsamen. Wir haben viele Patienten oder einen hohen Anteil an depressiven Patienten. Das ist auch nicht zu unterschätzen. Und wir haben natürlich das Stigmata, was dem PAVK-Patienten anhängt. Solange wie sie rauchen, kann es ja nichts werden. Das ist auch etwas, was Patienten eher davon abhält, mit ihrer Erkrankung in die Öffentlichkeit zu gehen und damit progressiv und positiv umzugehen. Diese Stigmatisierung, die die PAVK nach wie vor hat und die auch ja richtig ist, weil Rauchen ist einer der großen Risikofaktoren, sollte man jedoch umdrehen und die Patienten positiv aktivieren, doch sich gegen diese Einflussfaktoren zu stellen und eben zum Beispiel in einer Rehabilitation unter Gleichgesinnten in der Gruppe zu lernen, dass das Rauchen durchaus reduziert werden kann, dass sie positiv ihre Erkrankung beeinflussen und aus diesem negativen Teufelskreis, der sich für diese Patienten aufbaut, auch wieder herauskommen können. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn jemand nicht laufen kann, dann geht er nicht mehr mit, wenn die Freunde spazieren gehen, er geht nicht mehr mit ins Stadion, wenn zum Fußballclub gegangen wird. Es ist eine große soziale Vereinsamung und die trägt natürlich nicht dazu da, hochmotiviert in eine Gefäßsportgruppe regelmäßig zu gehen und dann noch etwas zu tun, was anstrengend ist. Das ist ein anderer psychologischer Hintergrund, als wir das bei hochmotivierten KHK-Patienten haben, die gerade dem Tod von der Schippe gesprungen sind, weil dort kommt ja auch noch hinzu, es sind ja nur die Beine. Und das hohe Risiko, was unsere PAVK-Patienten haben, eigentlich an einem Herzinfarkt zu sterben, ist vielen ja überhaupt nicht bewusst. Also es ist ein ganzer Teufelskreis, dem wir uns halt anders annähern müssen, als wir das gewohnt sind bei Koronarpatienten.
Da haben Sie uns jetzt einen richtigen Einblick gegeben in den Kopf eines fiktiven PAVK-Patienten. Dem wird jetzt gesagt, er soll in den Schmerz rein trainieren. Also ich kann verstehen, warum man da erstmal zurückschreckt als Patient. Wie bekommen jetzt Ärztinnen und Ärzte, die ihren Patienten vermittelt, dass das richtig so ist? Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
Ja, ist auch nicht einfach. Das ist auch wirklich eine kommunikative Begleitung. Was ein ganz gutes Bild ist, was man dem Patienten geben kann, ist, dass man ihm sagt, genau in dem Moment, wo die Wade wehtut, sprießen diese Kollateralen. Also dass er wirklich im Kopf ein Bild für den Patienten entsteht, was er gerade positiv mit sich und seinem Körper macht. Das Gute ist, dass Gehtraining recht schnell wirkt. Also das heißt, wenn die Patienten 2-3 Mal trainiert haben oder wenn sie 1-2 Wochen trainiert haben, merken sie schon einen Effekt. Deswegen ist es so wichtig, dass die Patienten sich definierte Gehstrecken in ihrem Alltag suchen, was weiß ich, zum Bäcker, zum Zeitungskiosk oder wo auch immer. Und sich merken, wie oft musste ich auf dieser Gehstrecke stehen bleiben. Und wenn ich diese Gehstrecke in meinem Alltag regelmäßig die Woche 3, 4, 5, 6, 7 Mal laufe, merke ich schon, aha, ich muss nicht mehr 8 Mal stehen bleiben, sondern nur noch 6 Mal oder nur noch 4 Mal. Und dieses Positiverlebnis, wenn das dann noch kommunikativ durch einen Coach oder durch einen Arzt oder eine gefäßmedizinisch versierte Pflegekraft motivierend begleitet wird, dann ist das auch etwas, was die Nachhaltigkeit hebt. Und dann spürt das der Patient und dieses Spüren ist das Schöne. Und da bin ich wieder bei der Rehabilitation. In 3 Wochen Rehabilitation können Patienten ihre Gehstrecke quasi um 200% mindestens verbessern. Und das ist ein Erlebnis, das ist nachhaltig.
Die Bilder im Kopf, ja, die sind ganz wichtig. Die kann man dem Patienten natürlich am Anfang auch schon direkt mitgeben und ihnen halt sagen, ja, sie werden in 3 Wochen wieder mit ins Stadion gehen können oder sonst oder was auch immer den Patienten halt begeistert. Gibt es denn eigentlich auch etwas, was man falsch machen kann bei Bewegungen rund um das Thema PAVK?
Also das, was man am meisten falsch machen kann, ist, dass man übersieht, wenn sich das Stadium ändert. Also das heißt, wenn aus einer Claudicatio intermittens aufgrund des Progresses der Erkrankung dann doch der Ruheschmerz eintritt oder wenn dann das Stadium eintritt, dass doch offene Wunden sind, man dann vielleicht im Kopf denkt, oh, jetzt habe ich eine Stelle am Fuß, die ist offen, jetzt muss ich noch mehr laufen und noch mehr laufen. Das wäre dann tatsächlich falsch, weil das dann bei Übergang vom reinen Stadium der gehstreckenabhängigen Schmerzen in das höhere Stadium der PAVK-Ruheschmerz oder offene Wunden, das würde dann den Progress der Erkrankung fördern. Also das wäre wichtig, dass man darüber von Anfang an Bescheid weiß und das eben auch wieder begleitet wird durch gefäßmedizinisch gebildete Menschen, dass man das nicht übersieht. Deswegen geht auch eine Gefäßsportgruppe wirklich in der Regel, wenn sie gut ist, los, dass am Anfang alle Schuhe ausgezogen werden und sich alle Füße angeguckt werden, damit nicht wieder offene Stellen entstanden sind, die vielleicht jemand mit seinem Diabetes übersieht und dann das Gefäßtraining kontraproduktiv wird.
Weil dann muss interventionell eingegriffen werden.
Absolut. Und dann ist die absolute Domäne der interventionellen oder sogar operativen Therapie, um eben die Amputation zu vermeiden. Da sprechen wir dann von Amputation Schmerzvermeidung.
In der Leitlinie steht ja auch, dass die schmerzfreie Gehstrecke auch mit alternativen Trainingsformen gesteigert werden kann, was jetzt nicht das Gehen ist, sondern zum Beispiel Radfahren, Krafttraining der unteren Extremitäten. Welche Rolle spielen denn alternative Trainingsformen abseits des Gehtrainings bei PAVK? Also welche würden Sie jedem PAVK-Patienten an die Hand geben, was er unterstützend noch machen sollte?
Für all diese Sportarten, die Sie gerade aufgezählt haben, inklusive Nordic Walking und inklusive interessanterweise Oberarmkurbelergometer, gibt es Studien. Also das sind alles Sportarten, die in Studien untersucht wurden und wo in Studien auch gezeigt werden konnte, dass die Gehstrecke sich ändert oder dass die Gehstrecke sich verbessert. Das sind gute Ergänzungen. Also man muss einfach ja sehen, dass die Patienten diese Art von Bewegung machen sollten, die ihnen auch gute Laune macht, die sie gerne machen, die die Motivation und die Motivation beibehalten lassen. Und wenn jemand gern Krafttraining macht, ist das doch wunderbar. Auch das muss man dem im Umkehrschluss sagen, es schadet nicht, sondern es fördert und das sollte man tun. Auch Nordic Walking, wir haben mal eine Studie mit Golfen durchgeführt. Also auf dem Golfplatz läuft man auch gute Strecken und hat aber die Motivation, noch gegen sich selbst zu kämpfen. Also alles das sind Trainingsarten. Wenn es einem Menschen Freude macht, ist jede, ich sage mal fast, ist eigentlich jede Sportart wahrscheinlich in irgendeiner Form sinnvoll. Und Bewegung insgesamt für die Konditionierung, fürs Risikofaktorenmanagement, für die Lebensqualität, für die soziale Teilhabe ist ohnehin sinnvoll. Nur wenn man eine PAVK hat, sollte man Elemente einbauen, die eben speziell auch die Kollateralisierung fördern. Vielleicht noch ein Wort zum Fahrradfahren. Beim Fahrradfahren kommt es darauf an, wie die Verschlusshöhe ist. Das heißt, Patienten, die Beckenarterienverschlüsse haben, können natürlich sehr, sehr gut Fahrrad fahren als Training, weil die weniger durch blutete Muskulatur ist der Oberschenkel und den trainiere ich beim Fahrradfahren. Wenn ich aber einen Patienten habe mit einem Oberschenkelarterienverschluss, wo die Wadenmuskulatur schlechter durchblutet ist, bringt mir das Fahrradfahren für die Gehstrecke nichts, weil den Wadenmuskel trainiere ich nicht beim Fahrradfahren. Und das heißt, das sind Patienten, die dann wirklich laufen müssen, um Kollateralen bilden zu lassen. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, es ist so wichtig, mit dem Patienten das Training auch zu besprechen anhand der Morphologie der Engstellen oder Verschlüsse.
Das klang jetzt schon fast wie ein Fazit. Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal die allerletzte Frage stellen wollen. Welche Botschaft, runtergebrochen, eine, zwei Sachen, die Ihnen besonders wichtig sind, die Sie unseren hausärztlichen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchten zum Abschluss?
Ich möchte Ihnen als erstes mitgeben, seien Sie aufmerksam. PAVK-Patienten haben ein hohes kardiovaskuläres Risiko. Das Risiko liegt nicht nur im Progress der PAVK, das Risiko liegt in der Gefahr des Herzinfarktes. Stellen Sie bitte diese Patienten sekundär präventiv genauso sorgfältig ein wie unsere Patienten mit koronarer Herzerkrankung. Sie benötigen die entsprechenden Medikamente und Zielwerte. Achten Sie und motivieren Sie Ihre Patienten zum regelmäßigen gefäßspezifischen Training, so wie ich es gerade beschrieben habe. Begleiten Sie Ihre Patienten. Denken Sie an die Rehabilitation als eine sehr gute Möglichkeit und treten Sie in engen Kontakt mit gefäßmedizinisch versierten Kollegen. Ich weiß, dass das regional extrem schwierig ist. Das ist auch ein Zustand, der eigentlich gar nicht schön ist. Aber treten Sie mit den Kollegen in Kontakt und im Sinne Ihrer Patienten finden Sie den besten Weg, den der Patient gehen kann. Wenn Sie ganz doll motiviert sind, können Sie gerne Gefäßsportgruppen gründen vor Ort, denn nur der Arzt ist die Initialzündung für eine Gefäßsportgruppe. Kein Verein kommt von sich aus intrinsisch auf die Idee, eine Gefäßsportgruppe aufzumachen, wenn nicht ein Arzt vor Ort ist, der ihm sagt, dass das gut, sinnvoll und richtig ist. Und wenn Sie das machen wollen, dann gehen Sie gerne auf die Homepage der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Dort gibt es einen Gründungsleitfaden, der ist geschrieben wie ein Kochrezept. Da finden Sie alle Zutaten, die Sie brauchen und Sie können jederzeit mich auch persönlich gern kontaktieren.
Alle Webseiten, Studien und Ähnliches, was genannt wurde, versuchen wir bestmöglich auch in den Shownotes des Podcasts abzubilden. An Sie, Frau Dörr, vielen, vielen Dank für das Gespräch und Ihr Engagement in diesem Bereich. Sie haben uns viele Informationen mitgegeben.
Ja, ich danke Ihnen auch für diese Möglichkeit und hoffe, dass wir die Versorgung für unsere PAVK-Patienten in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich verbessern und die gleiche Aufmerksamkeit geben, wie wir das unseren Corona-Patienten bisher gewidmet haben. Vielen Dank.
Und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Ärztetag-Podcast. Tschüss.